Ja, du liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts der Immoralisten. Ich heiße Damian Correa, arbeite unter anderem als Redakteur beim SWR in Freiburg und bin heute der Moderator. Gemeinsam spreche ich jetzt mit den beiden Leitern des Theaters, Manuel Kreitmeier und Florian Wetter, über deren aktuelles Stück, Titanic. Manuel ist bei dem Stück für die Regie und den Text zuständig. Flo spielt die tolle Live-Musik und verkörpert nebenbei noch als Schauspieler den Richter der Anklage und den Captain Lord. Meine erste Frage an euch wäre jetzt, warum die Titanic? Über den Stoff ist ja schon viel gesagt und geschrieben worden. Was hat euch jetzt an dem Stoff interessiert und warum habt ihr beschlossen, gerade jetzt das zu inszenieren?
Ja, Damian, die Titanic ist tatsächlich ein viel verfilmtes und viel besprochenes Thema. Allerdings, wahrscheinlich wurde es noch nie so gemacht, wie wir es jetzt gemacht haben, nämlich würde ich als Gerichtsstück, also als sehr sachliches, also als sehr sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema, als auf Fakten basierende, sehr ohne Melodram sozusagen auskommende Bearbeitung. Das war daran spannend. Und ja, wir haben einfach gesehen, nach den letzten politischen Ereignissen der Pandemie und dem Ukraine-Krieg und diesen ganzen Sachen, dass eben, ja, es ist sehr schwierig, die Wahrheit zu finden. Also was ist die richtige Entscheidung? Was ist auch sozusagen das richtige Handeln? Und kleine Entscheidungen führen oft zu großen Katastrophen. Das kann sozusagen die Titanic zeigen. Und deswegen schien uns das politisch sehr wichtig, dieses Thema zu zeigen. Und das kann man anhand von diesem Stück gut durcharbeiten.
Und was natürlich auch noch zu sagen ist an der Stelle ist, das Stück war ja schon vor der Pandemie angesetzt. Also wir haben ja 2020 im März an dem Stück gearbeitet und sind dann in den Lockdown während der Proben. Und das heißt also schon zu der Zeit, eigentlich schon 2019, haben wir ja über diese ganze Thematik diskutiert. Naja, dass die Menschen immer angegriffener werden, dass es immer mehr zu schwarz-weiß neigt, dass absolute Wahrheiten gesetzt werden sollen. Und da hatten wir uns eben schon entschieden zu diesem Stoff. Also, und im Grunde genommen ist das, was jetzt auch in den letzten Jahren dann passiert ist, nach der Pause, also nach 3,5 Jahre später, nachdem wir das gemacht haben, haben wir gesehen, eigentlich hat es sich nur noch weiter angeheizt. Also wir lagen da eigentlich sehr richtig auch mit unserer Intuition, dass das der richtige und der wichtige Stoff ist, um ihn jetzt auch nach der ganzen pandemischen Unterbrechung ganz frisch zu zeigen und er immer noch was zu sagen hat.
Das Stück fußt ja auf Originaldokumenten, vor allem auf diesen über 1000 Seiten langen Untersuchungsbericht. Nehmt uns doch mal ein bisschen mit in den Rechercheprozess. Was habt ihr da alles in Vorbereitung auf dieses Stück gemacht?
Ja, also man hat sich natürlich die ganzen Filme angeschaut, die Dokumentationen und die Bücher gelesen. Und trotzdem kam ich immer wieder auf sozusagen diese Protokolle zurück, die eben ein sehr interessantes Bild liefern von hochtraumatisierten Personen. Es ist ja nur wenige Tage nach der Rettung der Überlebenden ist diese Untersuchung geführt worden. Das heißt, es sind hochtraumatisierte und hoch emotional aufgeladene Situationen. Und trotzdem fand ich sehr interessant, wie eben, ja, wie schwierig es ist, in diesem riesigen Gestrüpp von Aussagen, von Meinungen, von Erlebnissen sozusagen, ja, tatsächlich so etwas wie die Wahrheit herauszufiltern oder zumindest so etwas wie eine Chronologie der Ereignisse, die vielleicht dann einen Ausblick auf, was ist wirklich passiert, ergeben könnte. Und ich fand, dass es spannend war, dass diese Texte so aufgeladen waren mit Emotionen, die gleichzeitig natürlich in diesem sachlichen Kontext der Verhandlung immer so unten drunter sind. Und das finde ich viel spannender, als wenn man sozusagen die ganze Zeit mit Emotionen wild um sich wirft.
Das fand ich auch einen spannenden Ansatz, ne? Weil die Titanic ist ja eigentlich ein hochdramatisches, sehr, sehr emotionales Setting. Die mondlose Nacht, der riesige Dampfer, der im Atlantik verschwindet. Vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erklären, weil ich das einen sehr interessanten Ansatz finde. Warum habt ihr euch für dokumentarisches Theater entschieden? Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ihr teilweise aber auch ja ganz viel mit emotionalen Momenten arbeitet, die das so ein bisschen auf den Kopf stellen und zeigen, dass das dokumentarische Theater diese oder die dokumentarische Form diese Tragödie gar nicht fassen kann, oder?
Ja, ganz genau. Also der Aufbau des Stückes ist sozusagen diese scheinbar sehr sachliche Gerichtsverhandlung oder Untersuchungskommission, ist ja keine Gerichtsverhandlung, eine Untersuchung dieses Vorfalls und dann die dramatischen Rückblenden. Und es ist so gearbeitet, dass eigentlich die dramatischen Erlebnisse das Stück auffressen. Also sozusagen, es beginnt sehr, sehr sachlich. Es beginnt mit dem großen Fokus auf dieser Verhandlung. Und es kommen immer mehr Rückblenden rein. Und am Schluss sozusagen bleibt man in der Rückblende stecken. Man bleibt also auf diesem Rettungsboot, diese Überlebenden, die in dieser Nacht auf das Rettungsschiff warten. Und man kommt auch nicht mehr raus aus diesem Trauma. Und das finde ich als Theatermacher sehr, sehr spannend, sozusagen auch so diesen Kontrast zu zeigen. Aber ich finde, die Titanic wäre anders meiner Ansicht nach auch nicht zu erzählen. Du musstest es emotional auf jeden Fall miterzählen, aber eben nicht im Melodram, sondern tatsächlich mit reduzierten Mitteln kann man es besser erzählen, weil gerade das Thema so dazu neigt, dass man eigentlich so dick drauf möchte, dass man, weil es alles so aufgeladen ist, man das Gefühl hat, das ist der Eis, weil dieses riesige Schiff, diese Eleganz, diese Ausstattung, die das hat irgendwie, und dann diese Unglückskatastrophe, und also das ist so großartig, das ist ja wie eine homerische Erzählung eigentlich, wie so etwas, also wie so eine ganz große antike Tragödie, und die bräuchte sozusagen die Reduktion, und die bräuchte auch eigentlich, dass man sie, man kann das nicht mehr nur dramatisch erzählen. Oder das wurde ja bei Titanic auch schon sehr oft gemacht, das muss man nicht nochmal tun.
Ihr habt ja ein relativ großes Ensemble dieses Mal am Start. In dem Stück gibt es insgesamt 7 Figuren. Es gibt den Schiffseigner, es gibt den Ausguck, es gibt 2 Offiziere, es gibt den Funker, es gibt die erste Klasse Passagierin Ella White und eben den Captain Lord. Warum habt ihr euch dafür entschieden, diese Figuren auszuwählen, und welche Facetten des Unglücks wolltet ihr damit darstellen?
Also es war natürlich schwierig, die Figuren auszuwählen, weil es natürlich so viele spannende Figuren gibt auf der Titanic. Sicherlich jemand wie Molly Brown wäre noch interessant gewesen. Aber ich wollte sozusagen die maßgeblichen sozusagen Schnittstellen haben. Also da, wo wirklich sozusagen die Probleme aufgetreten sind, die muss man anhand der Besatzung sozusagen durchspielen. Man muss die Vorgeschichte anhand des Schiffseigners miterzählen. Und dann gibt es sozusagen eine Figur noch aus dem Passagierarsenal. Und dann gibt es natürlich noch die Figur, die Flo spielt, diesen Captain des anderen Schiffes, der relativ nah bei der Titanic sozusagen die Unglückskatastrophe eigentlich mit ansieht und nicht gehandelt hat. Und das als Figurenpersonal, auch da die größtmögliche Reduktion. Was braucht es, um die Tragödie anhand ihrer maßgeblichen Schnittstellen zu erzählen? Und das ging mit diesen Figuren.
Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass es einen Klassenaspekt in dem Stück gab, also auch in der Auswahl der Figuren, dass dieser Matrose, dieser Ausguckjunge, sehr harsch angegangen worden ist vom Richter, während die erste Klasse Passagierin geradezu hofiert wurde. Habe ich das richtig rausgesehen?
Ja, das hat sich so ergeben im Laufe der Arbeit. Also der Senator ist ja kein Richter, sondern ein der ist Senator Alton Smith, der den Vorsitz führt und eben in dem Hotel in New York diese Kommission, diese Untersuchungskommission leitet. Und es war dann die Figur hieß im Original im Skript Stimme. Und Stimme war eigentlich mehr oder weniger ein Arbeitstitel. So, also es sollte eigentlich die Stimme übertragen werden auf die anderen im Ensemble, also dass die Befragung von allen geführt wird, weil es darum geht, dass jeder interessiert ist daran, eigentlich sowohl von seiner eigenen Verantwortung für sein eigenes Fehl von seinem eigenen Fehl abzulenken und gleichzeitig die Schuld versucht beim anderen zu suchen, womit wir wieder bei der konzeptionellen Seite wären von der Geschichte. So was wir gesagt haben, als Ausgangspunkt eben diese Suche nach Wahrheit, also wer hat Recht. Ja? Und wir haben gesehen dann im Laufe der Arbeit, dass das nicht funktioniert, diese Aufteilung. Also dass jeder eigentlich mit seinem eigenen Charakter, mit seiner eigenen Geschichte in Bezug auf die Titanic, auch mit seinen eigenen Fehlern, allein bleiben muss in gewisser Weise. Und es gibt zwar diese Momente, wo man versucht, den anderen mit in die Verantwortung zu nehmen, aber es war wichtig, dass es eine Figur gibt, die von außen kommt. Die Stimme hieß so. Und dann eben zunehmend eben eine fiktive Form von diesem Senator geworden ist. Also ich habe mich nicht dran gemacht, diesen Senator historisch zu nehmen, sondern ich habe mir überlegt, was hat der für Attribute? Oder ich hatte die Anweisung von Manu, der will alles ganz genau wissen, der gibt sich nicht zufrieden, der hakt auch ab, also er checkt durch, also wie heißen sie, wie alt sind sie, und dann macht er in Gedanken immer einen Haken dran an diesen Punkt. Und dann kommt die eigentliche Frage, und der Senator Smith war ja Jurist, und so lesen sich die Protokolle auch, ist wahnsinnig spitzfindig und vom Hundertsten ins Tausendste und kreuz und quer eben auch zu schauen, ob die Fakten halten, und das ist natürlich im Text reduziert eben und auch dementsprechend dramaturgisch zugespitzt. Und deswegen brauchte der Senator auch einen Charakter, oder der Charakter hat sich entwickelt im Laufe der Zeit, so dass ich fand, der Senator hat schon im Vorfeld ein paar Dinge gehört und ist für mich, also meine Figur, ist in gewisser Weise auch voreingenommen. Er findet zum Beispiel, dass der Funker, der Harold Bright, mit 22 viel zu jung ist für den Job. Und es ist ja auch tatsächlich so gewesen, dass die beiden Funker sehr, sehr junge Männer, sehr unerfahren auch mit dieser Marconi-Morse-Anlage. Das war ja ganz frisch. Ja, heute können wir uns das gar nicht mehr vorstellen. Also, dass man Kontakt hat auf hoher See. Und er hielt die für viel zu jung eigentlich für die Aufgabe. Und so bin ich quasi als Figur erstmal voreingenommen gegen den. Und dadurch, dass es ja in einem Upper Class Hotel spielt, hofiere ich natürlich die gute Dame, die Mrs. Holmes White, die zur Upper Class gehört und die sich verletzt hat bei dem Unfall, und ich habe da natürlich mehr Sympathien dafür, weil ich auch aus einer besseren Situation komme.
Man muss natürlich auch sagen, dass eine Mrs. White nicht in Verantwortung zu ziehen ist. Die hat nichts falsch gemacht. Das ist einfach eine Überlebende, die das schildert, was ihr passiert ist. Die anderen haben eben massive Fehler begangen, beziehungsweise waren einfach auch sehr schlecht ausgestattet. Also, dass der junge Matrose auf dem Ausflug keine Ferngläser hat, ist natürlich nicht ideal, wenn man einen Eisberg sichten möchte. Aber du hast natürlich recht, also die Werteforschung der Zeit spielt natürlich eine maßgebliche Rolle. Man muss die Zeit, in der etwas spielt, immer mit auf die Bühne bringen. Auch die Schauspieler haben von mir sehr viel die Anweisung bekommen und bekommen sie immer wieder, die Zeit nicht zu vergessen. Ja. Wie bewegen sich solche Figuren? Wie ist deren Körperlichkeit? Was für Wertevorstellungen haben die in ihren Köpfen? Und die Titanic ist natürlich ein Symbol für eine ganz krasse Klassengesellschaft. Also, obwohl die dritte Klasse sehr gut ausgestattet war für die damalige Zeit, ist es natürlich unfassbar, in welchem verschwenderischen Luxus die erste Klasse da lebt. Und auch was die Rettung angeht, es ist in dem Film von James Cameron sicherlich nicht verkehrt dargestellt, dass die dritte Klasse da wenig Chancen hatte. Überhaupt ist der Film eigentlich historisch sehr, sehr akkurat gearbeitet. Also er hat zwar diese Liebesgeschichte drin, aber es ist eigentlich ein sehr, sehr guter Film und auch sehr akkurater Film.
Es geht ja in dieser Anhörung auch sehr stark darum, dass die Öffentlichkeit einfach wissen will, wer war schuld an dieser Tragödie. Wie behandelt ihr das in eurem Stück? Wie behandelt ihr die Schuldfrage?
Tatsächlich so, dass ich finde, der Zuschauer, in unserem Theater ist es ja immer so, dass dem Zuschauer nichts sozusagen moralisch verkauft wird, sondern er muss es sozusagen selber erleben und zu seinem eigenen Urteil kommen.
Er muss sich selber erschließen eigentlich.
Sich selber erschließen. Und interessant bei dem Stück ist, dass ich glaube, dass man nach fast jeder der Anhörungen denkt, aha, der war's. Also der hat richtig viel Mist gebaut, der war's. Und das ist toll, dass man das schon nach der ersten Anhörung von dem Schiffseigner denkt, dass man denkt, uns alle anderen übrigens im Raum, die verhört werden, auch denken, aha, der war's. Der hat richtig viel Mist gebaut, größenwahnsinnig, hat den Captain beeinflusst, hat die Eisbergwarnung ignoriert und so weiter. Und nach der zweiten Anhörung von diesem jungen Matrosen im Ausguck, der den Eisberg nicht rechtzeitig gesehen hat, denkt man ganz klar, naja, also gut, der Schiffseigner war schon schlimm, aber der war nun wirklich auch völlig inkompetent. Also, und so geht es eigentlich weiter, bis man eigentlich am Schluss rauskommt und denkt, naja, sicherlich, alle haben massive Fehler begangen und sicherlich, wenn man von Schuld sprechen will, auch Schuld auf sich geladen. Aber es ist eine ganz schlimme Verkettung von sehr kleinen Fehlentscheidungen eigentlich, die dann zu diesem Wahnsinnsunglück führen. Und ich glaube, gerade das Stück ist interessanterweise, haben wir es begonnen vor der Pandemie, aber nach der Pandemie und wir alle sind da durchgegangen, hat man natürlich auch diese Entscheidungen, man hat diese Entscheidung treffen müssen, was ist mit Maskenpflicht, wie ist es mit, darf man nicht mehr auf Kinderspielplätze gehen und so weiter. Und im Nachhinein bewertet man das natürlich anders als zu der damaligen Zeit, wo man vielleicht gesagt hat, okay, also was machen wir in der Pandemie, jetzt müssen wir irgendwie handeln. Aber natürlich, wir schauen die Titanic später an und schauen uns an, was ist da falsch gelaufen und können jetzt sehr so von oben herab sagen, naja, das war ja Unding, warum war das so? Und ähnliches mit der Pandemie auch. Und gleichzeitig, wir sind da durchgegangen und wir alle wissen, wie schwer es eigentlich immer zu beurteilen ist, gerade wenn unvorhergesehene Situationen kommen, wie eine Pandemie in dem Fall oder ja, ein Schiff, das als unsinkbar gilt, plötzlich ein Eisberg rammt und voll Wasser läuft.
Lass uns doch mal darüber reden, wie das Stück gebaut ist. Das fand ich auch ganz spannend. Es gibt ja zwei Teile und auch eine Pause, was ich auch selten bei den Humoralisten, wenn, glaube ich, sogar gar nicht erlebt habe. Der erste Teil, es ist ja diese Anhörung, die da theatralisch noch eher reduziert dargestellt ist. Und im zweiten Teil wird es dann dramatischer. Es gibt dann diese Inszenierung auf dem Rettungsboot. Was habt ihr euch dabei gedacht, das Stück in diese zwei Teile zu splitten?
Also es bietet sich ja auch an, wenn man sich das anschaut, also eine unserer Inspirationen, auch auf jeden Fall immer bei der Probenarbeit, ist ein Video, das auf YouTube zu finden ist. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, diese 2 Stunden 40, wo das Schiff sinkt, als Computeranimation nachzubilden und auch immer einzublenden, jetzt passiert das und das, jetzt werden die Boote abgelassen.
Und in Echtzeit.
Und in Echtzeit, genau. Und man fährt immer über dieses wirklich herausragend animierte Schiff rum. Es heißt Titanic Sinking in Real Time, also für den, der das interessiert. Und was das Dramatische ist, erstmal merkt man gar nichts. Also das Schiff liegt relativ ungestört im Wasser. So. Und dann irgendwann hat man das Gefühl, es liegt ein bisschen tiefer. Und dann kommt irgendwann der Punkt, dann sackt der Bug ab. Und dann hebt das Heck sich. Und es sind eigentlich die letzten 12 Minuten, wo wirklich die Action passiert. So. Dann bricht das Heck ab. Dann sind es zwei Teile, dann geht die ganze Elektronik aus und dann dann geht das, dann sackt es so runter und am Schluss ist es wie so ein Stück Pappe, das sich voll gesaugt hat und einfach irgendwie so auf so einem See vollkommen unbehelligt runtersinkt. Also es ist sehr, sehr undramatisch und das ist eigentlich das Krasse auch an diesem Sinken von dem Schiff. Und wir fanden auch in gewisser Weise, wir machen nicht die 2 Stunden 40, das wäre auch zu lang, das hat keine gute Proportion. Wir machen also einen Teil, der eine Stunde ist, dann machen wir diese Pause, wo die Zuschauer die Spannung halten, wo die Spieler die Spannung halten, noch auf der Bühne sind, in ihrer Rolle sind, so. Und dann zum Ende der Pause fange ich an, den Choral zu spielen, wie dieses Nearer My God to Thee. Die Musiker saßen an Deck und haben zu dem Untergang diesen Choral Nearer My God to Thee gespielt. Und in gewisser Weise war das so, ist es jetzt bei uns so, dass die Zuschauer, die ja von draußen reinkommen, reinverwickelt werden in diese Situation des untergehenden Schiffes. So, also dann schmeißt jemand ein Glas um, dann fällt der Tisch um, dann fällt ein Stuhl um, sie steigen auf die Stühle rauf, also man merkt, dann wird ein Rettungsboot geholt. Also diese Situation des Ablassens, der Boote, die relativ spät kommt im Stück, ist dann gespart für diesen zweiten Teil, der etwas kürzer ist. So, dass in gewisser Weise diese Proportion von lange passiert erstmal nichts und man denkt so, ja, keine Panik auf der Titanic. Ja, also es war wirklich so, dass die extrem entspannt waren auch an Bord und noch gescherzt haben und sowas. Also das ist tatsächlich eine sehr interessante Redewendung auch. Ja, also es gab wirklich keine Panik an Bord der Titanic. Das Personal war angewiesen, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Und dann gibt's den Break und dann ist es auch nicht mehr, dann kann man nicht mehr drüber hinwegsehen, dann geht das Schiff unter. Und an diesem Punkt setzt eigentlich der zweite Teil ein.
Und Flo hat es sehr richtig gesagt, das Spannende ist tatsächlich, finde ich nach wie vor einen der besten Momente der Inszenierung, der eher durch Zufall so gekommen ist, dass wir sozusagen die Zerstörung des Schiffes und auch des Bühnenbildes, wir zerstören das Bühnenbild sozusagen, Ende der Pause setzen. Also es ist noch in der Pause. Das heißt, die Zuschauer sind noch draußen und plötzlich beginnen Leute auf der Bühne Gläser und Tische umzuwerfen und das Bühnenbild zu demolieren. Und dann denkt der Zuschauer, was ist denn jetzt? Ist irgendwas passiert so? Und dann gehen sie auf ihre Plätze langsam zurück. Und wenn sie auf ihren Plätzen sind, das Stück weitergeht, ist das Bühnenbild komplett demoliert. Und man hat den ganzen, ja, man ist komplett im Trauma angekommen. Und der zweite Teil ist, wie du richtig sagst, ja, viel mehr eine Innensicht in die Figuren als der erste Teil.
Die Stimmung von diesem Stück, also diese Dramatik, dieses dunkle, bedrohliche, wird ja auch sehr stark von der Musik getragen, die du komponiert hast, Flo, und auch live einspielst, was sehr cool ist, finde ich. Ja, deswegen meine Frage an dich, weil mir das wirklich sehr gut gefallen hat, mal ganz generell gefragt, wie komponiert man denn den Untergang des damals wohl prachtvollsten Luxusdampfers?
Das habe ich mich auch gefragt tatsächlich. Also die ganze Kompositionsphase war eigentlich eine einzige Zermürbung. Und ich an Berg Probleme hatte, wie ich verschiedene Momente einfach darstelle, weil die Aufgabe der Musik, und das ist großartig, eben weil ich ja immer ein sehr großer Fan bin davon, dass Musik etwas macht, was das Bild nicht kann und was die Inszenierung nicht leisten kann und was der Text nicht so leisten kann. Ja, die Musik ist ja eine unmittelbare Kunst, die spricht uns an, wir hören das und es macht was mit uns emotional. Also wir brauchen eigentlich erstmal keinen Transfer. Also den können wir noch nachliefern, dann kriegen wir vielleicht mehr davon, von der Qualität, auch der intellektuellen, der formalen Qualität der Musik. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass es eine unmittelbare Wirkung erzeugt. Und dadurch, dass das Setting ja so kühl ist, wir haben diese links und rechts diese Bänke, wo die Zeugen sitzen, und hinten ist ein großer Block, der sieht so aus eine Granitfläche eigentlich, ja, also eine Abstraktion eigentlich vom Eisberg, aber tatsächlich eine Abstraktion. Und es ist also ein sehr, sehr kühles Bühnenbild, sehr leeres Bühnenbild. Und der Musik kommt die Aufgabe zu, die Bilder zu liefern. Die Musik ist die Nacht, sie ist das Eis, sie ist der Berg, sie ist das Schiff, sie ist die transzendente Ebene. Also diese ganzen Momente, auch zum Beispiel der atmosphärischen Phasenverschiebung, das ist eine neue Theorie, dass man die Größenverhältnisse zum Beispiel gar nicht ausmachen konnte in jener Nacht, weil es so eine Art Kältefata Morgana gab. Und ich hatte das Gefühl, es muss so sein, wie wenn das Schiff ins Bermuda-Dreieck gefahren wäre und es an diesem Punkt passiert so eine Überlagerung von zwei Paralleluniversen. Ja. Also man hat eigentlich zwei verschobene Universen, die ineinander greifen. Und diese unglaubliche Sternennacht, die sich spiegelt im Wasser, das sagt ja der Captain Lord, man konnte nicht mal ausmachen irgendwie, wo der Himmel endete und das Wasser begann. Also diese ganzen Bilder, mit denen habe ich mich gefüttert und die versucht in Musik zu bringen und versucht denen eine Form zu geben. Und ganz unterschiedlich, sind ganz unterschiedliche Stücke. Der Eisberg zum Beispiel ist ein Solo-Moment, da kapert die Musik die Bühne. Ja, da hörst du nur, wie der Boxsoll, die Figur von Jochen Kruss, dann anfängt, das Vaterunser zu beten. Aber es verschwimmt in der Musik. Der Eisberg ist wie eine surreale Verkörperung von Gott, ja, oder wie der Monolith bei 2001 Odyssey, Space Odyssey von Kubrick. Also ist so ein schwarzes Ding und wie so ein Tor zu einem anderen Universum, so. Und je nachdem, was die Aufgabe war, oder manchmal ist sie nur atmosphärisch, dass man zeigen muss, okay, hier schwappt Wasser rein, zum Beispiel. Das sind eher klangliche Kleinigkeiten, also farbliche Sachen. Und dann gibt es Sachen, die gezeichneter sind, also wie der Eisberg, wie das Schiff, wie diese Eisnacht, die immer wieder, da kommen die gleichen Motive immer wieder in unterschiedlicher Formation. Also die Befragung von den Matrosen ist das, weil ich fand, Manu hat es so geschrieben und auch so vorgegeben zu inszenieren, dass die immer der gleiche Flashback kommt eigentlich. Es ist immer der gleiche Moment, den er ereilt. Und in gewisser Weise muss dann eben auch motivisch, muss immer wieder irgendwie was Ähnliches kommen, ne? Und so sind die Details von Anfang bis zum Ende durchgearbeitet. Also es hat, das Stück hat eine sehr strenge, formale musikalische Konzeption, die den Text und die Inszenierung stützt und die versucht, das reinzuholen, was eben die anderen Ebenen nicht leisten können.
Ich finde, wie gesagt, dass es dir auch sehr schön gelungen ist. Also man fühlt diesen Eisberg geradezu. Da man sieht ihn ja eigentlich nie wirklich, man hört ihn durch die Erzählung, aber durch die Musik spürt man richtig diese Macht von diesem unheimlichen Eisberg, der da irgendwie mitten im Atlantik rumschwimmt. Vielleicht können wir auch kurz noch mal reinhören in einen Track von dir, und zwar in das Lied, wo die Rettungsboote runtergelassen werden im Stück. Also das ist kurz nachdem die Titanic den Eisberg geschrammt hat. Hören wir erstmal kurz rein. Geht es ja auch erst relativ mit einem relativ entspannten Sound los, mit so einem coolen Swing, und dann gibt es zunehmend die dramatische Steigerung. Was hast du dir bei diesem Track gedacht? Wieso hast du den so gebaut?
Na, der ganze erste Teil ist sehr sphärisch sehr auf Atmosphäre, und ich fand für diese Rettungssequenz, die war eigentlich als Zwischennummer gedacht, braucht es eine Abtempo-Nummer, also etwas Schnelles. Und Manu meinte, er wollte gerne so irgendwie einen Walking Bass, und ich dachte, nee, ich will keinen Walking Bass, aber ich dachte, die Idee prinzipiell hatte ich auch. Ich wollte eine Form von Swing haben, aber einen gebrochenen Swing. Und ich habe dann angefangen, hier mit verschiedenen, den Synthesizer mit verschiedenen Stilen auch zu füttern. Also der Beat, der dann kommt, ist ein Breakbeat. Ja, das kommt eigentlich, das ist aus einem anderen Genre. Und das, was ich dazu mache, ist aus einem klassischen Genre. Also dieser Mix, dass verschiedene Stile zunehmend miteinander clashen, ist die entscheidende Idee gewesen. Und ich hab das Stück gemacht als kürzere Nummer. Und dann meinte Manu, super, das legen wir irgendwie unter die ganze Sequenz, weil dann haben wir dieses Stück hat auch die Dramatik irgendwie für die komplette Evakuierung. Ja, es geht ja auch immer, steigert sich ja auch immer wieder, und kommt wieder ein Teil und dann kommt wieder ein anderer Teil. So, also es ist die ganze Zeit switcht das. Also es ist wie wenn du verschiedene Perspektiven hast. Ja, also jetzt ist das, jetzt ist die Einstellung, jetzt ist die Einstellung. Und dann habe ich das Stück daraufhin angepasst, neue Elemente dazu und die Flächen etwas vergrößert, so dass es eben funktioniert, dass man es drunter legen könnte. Also wenn ich es veröffentlichen würde, ich werde es veröffentlichen und ich werde die kürzere Version nehmen, mit den Elementen, die ich jetzt dazu gewonnen habe, auf kleinerem Raum. Und die Sequenz geht ja etwa, würde ich jetzt mal sagen, 8 Minuten. Ja. Und die braucht es auch, weil ja Text dazu passiert. Also man kann sich nicht vollkommen auf die Musik konzentrieren. Ist auch nicht der Sinn der Sache bei Bühnenmusik, ja, sondern es geht darum, die Szene aufzuheizen und die Atmosphäre so und dem Zuschauer das Gefühl zu geben, direkt reingesogen zu werden in das Ganze. Und wenn es Musik schafft, dann ist es toll. Mehr kann Musik eigentlich nicht tun.
Das Interesse an der Titanic, an dieser Tragödie, das ist ja eigentlich nie wirklich abgerissen. Das ist über 100 Jahre her und trotzdem fasziniert es die Menschen immer noch wahnsinnig. Was fasziniert euch am meisten an diesem Unglück?
Ja, tatsächlich, dass es irgendwie, wie der Flo schon sagte, ist so aufgeladen fast mit, ja, also so einem, es ist ganz viel Religion meiner Ansicht nach drin. Es ist viel so menschliche Hybris gegen das Schicksal oder gegen die Natur und das alles im Angesicht Gottes oder so etwas. Also es ist ein sehr metaphysisches Thema eigentlich, weil man sich auch fragt, naja gut, der Eisberg sicherlich, aber dieses riesige Schiff und dieser Eisberg schafft es, dieses Schiff zu sinken irgendwie und diese menschliche Hybris zu sinken am Anfang des Jahrhunderts in einer Zeit, also heute betrachten wir diese Zeit ja extrem kritisch. Wir wissen auch, dass der ganze Klimawandel und alles natürlich maßgeblich auf diese Zeit auch zurückzuführen ist, von diesen Rockefellers und diesen großen Riesenideen sozusagen die Welt sich untertan zu machen und die Natur sich untertan zu machen. Und da ist es eine der großen Geschichten, ja, über menschliche Hybris. Auch sicherlich mit den ganzen Versatzstücken dessen, was man auch natürlich gerne sieht, also dieser Eleganz, diesen Kostümen, mhm, diese Ausstattung des Schiffes, ist wirklich auch eine Meisterleistung an Ingenieurskunst, an Designkunst. Also es gibt auch ein tolles Video zum Beispiel, in dem man die ganzen Räume der Titanic wirklich nachgebaut hat, so als 3D-Version und sie anschauen kann. Man kann sozusagen durch die Räume laufen. Das ist Wahnsinn. Also es ist einfach ein wahnsinnig riesiges, luxuriöses Schiff mit edelstem Holz, edelstem Design, edelstem Marmor, edelsten Stoffen, den bedeutendsten Persönlichkeiten der Zeit an Bord. Es ist ja wirklich, die Leute, die da auch gestorben sind, das waren ja wirklich die ganz großen Namen und die reichsten Menschen der Welt. Das ist schon eine wahnsinnig exemplarische Situation. Also, was weiß ich, so, ja, von der Tragweite natürlich sowas wie 9-11, sicherlich nicht politisch in der Tragweite, aber dass das so etwas ganz, ganz Krasses in dieser Größenordnung passiert. Das ist schon eine beeindruckende Geschichte und die wird, glaube ich, Menschen niemals loslassen.
Die Figuren in eurem Stück bleiben hoch traumatisiert von diesem Erlebnis zurück. Keiner wird sich jemals wirklich davon erholen. Wie ist das für euch mit den Zuschauern? Also wenn die Zuschauer dieses Stück gesehen haben und aus dem Theater gehen, können Sie irgendwas daraus mitnehmen? Es ist ja schon sehr dramatisch und geht einem sehr nah. Gibt es trotzdem etwas, was ihr mit dem Stück vielleicht ausdrücken möchtet, aufzeigen wollt?
Es gab noch einen Epilog des Stücks, den wir nicht inszeniert haben, auch weil er sich nie angeboten hat, irgendwann rein szenisch. Und der letzte Satz des Stückes war eigentlich, wir sind die Überlebenden. Und das ist an sich schon auch die Botschaft des Stückes. Sicherlich sind alle traumatisiert, aber sie haben auch überlebt. Es ist auch ein wahnsinniges Wunder, dass da doch auch sehr viele Menschen überlebt haben und gerettet wurden und weiterleben konnten, oft sehr erfüllte Leben, sehr lange Leben oft auch hatten. Sicherlich gerade Leute aus der Besatzung, gerade in Verantwortungspositionen, die waren sehr, sehr, ja, hatten dieses Schuldgefühl bis ans Ende ihres Lebens gehabt. Eben der Matrose im Ausguck hat sich irgendwann das Leben genommen so und hat es nie wieder verkraftet, würde ich mal sagen. Oder eine andere Figur hat sich an der Stelle sozusagen ins Meer senken lassen, seine Leiche, an der seiner Berechnung nach die Titanic gesunken ist, obwohl sie da gar nicht gesunken ist, weil er so überzeugt war, dass seine Berechnung stimmen muss und so weiter. Aber es ist auch eine Geschichte der Überlebenden und es ist vielleicht auch eine Geschichte darüber, ja, dass der Mensch vielleicht auch überlegen muss, wo sein Platz wirklich in der Welt ist, also ob sein Platz in der Unterjochung von allem ist oder ob sein Platz in einem Miteinander eher ist. So, das sind sicherlich Überlegungen, mit denen man rausgehen kann.
Das war doch jetzt ein persönliches Schlusswort. Vielen lieben Dank für eure Zeit, Manu und Flo. Damit sind wir jetzt am Ende von unserem Podcast. Ich möchte noch unsere Zuhörer darauf hinweisen, dass jetzt schon ein neues Stück in Planung ist. Es heißt Happy Days at Obersalzberg und wird ab dem 18.04. am Theater der Immoralisten anlaufen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie und ihr auch da dann dabei seid. Tschüss.
Vielen Dank, lieber
Vielen Dank. Daniel.